Es gibt ein Hineinwachsen in den christlichen Glauben. Ich war jetzt 9 Jahre lang hauptsächlich in der Jugendarbeit tätig. Da erlebt man das, dass es erste Spuren eines Glaubens, erste Schritte hin zu Jesus gibt, die oft sehr merkwürdig aussehen. Und da kann man nicht immer mit dem Richtmaß, so mit der richtigen Glaubenselle kommen und sagen, das stimmt alles noch nicht. Das hat im Blick auf die christliche Verkündigung ihr Recht, dass die Lehre der Kirche klar geprüft wird. Aber wenn einer Anfänger im Glauben ist, da kann er merkwürdige Äußerungen von sich geben. Denken Sie an den Hauptmann von Kapernaum. Der hat doch im Grunde genommen gesagt, Herr Jesus, ich bin Offizier. Und wenn ich zu einem Soldaten sage, Sprung auf, Marsch, Marsch, dann muss er loszischen. Und wenn ich sage, Halt, dann muss er stehen bleiben. Und so kannst du auch sagen zur Krankheit, Sprung auf, Marsch, Marsch. Und zur Gesundheit, herkommen. Und da hätte Jesus ja auch sagen können, hast du eigentlich von mir eine Vorstellung, als ob ich so eine Art Generalfeldmarschall wäre? Bloß ein bisschen höher Dienstgrad. Das ist eine komische Auffassung. Hätte Jesus sagen können. Ist eine komische Christologie, eine komische Lehre von Jesus in lauter militärische Vorstellungen gefasst. Aber Sie wissen, was Jesus sagt. Da er seinen Glauben sah, sprach er, solch einen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Wie ist denn bei Martin Luther losgegangen, dass er von einem frisch, fromm, fröhlich, freien Studentenleben hin einen Schritt auf den lebendigen Gott zugetan hat, so dass er in Stotternheim in der Angst im Gewitter geschrien hat, nicht Herr Jesus, ich möchte dir gehören, auch nicht wie der Paulus vor Damaskus, Herr, was willst du, dass ich tun soll, sondern heilige Sankt Anna, ich will ein Mönch werden. Nun gibt's keine heilige Sankt Anna und das Mönchsgelübde war auch nicht das letzte für ihn, aber es war ein erster Schritt, den unser Gott akzeptiert hat. Es gibt sehr merkwürdige Äußerungen, wenn einer den ersten und zweiten Schritt auf Gott zutut, und das sollten wir nicht gleich kritisieren, ja, der steht noch nicht richtig im Glauben. In der Apostelgeschichte wird berichtet von Ephesus, in dieser Stadt, in der es ja viel Okkultismus und Zauberei gab. Das heißt nachher, sie brachten die Zauberbüchlein zusammen, die einen Wert hatten von 50.000 Denaren, Silbergroschen, haben sie verbrannt. Das war eine Stadt voll mit Okkultismus, Geheimwissenschaft, Zauberei. Und da heißt es, als Paulus 2 Jahre da wirkte, da nahmen sie die Binden und Schweißtüchlein, die Taschentücher und die Tücher, mit denen der Paulus sich den Schweiß abgewischt haben, die haben sie wahrscheinlich noch gestohlen. Die ließen sich von den Sklaven des Hauses, in dem der Paulus wohnte, stibitzen. Und es heißt, sie legten diese Binden und Schweißtüchlein des Paulus den Kranken auf und sie wurden gesund und die bösen Geister fuhren aus. Die Leute von Ephesus konnten gar nicht anders denken als magisch und dachten, alles was mit dem Paulus in Berührung war, da ist die Kraft Jesu drin. Und Jesus hat sie nicht ins Leere laufen lassen, hat sie gesagt, ihr ja, ihr wollt doch eigentlich mir Zutrauen schenken. Jetzt will ich euren komische Zwischenstufe eines Glaubens zwischen Magie und vollem Zutrauen zu Jesus auch akzeptieren. In all diesen ersten Schritten auf den lebendigen Gott zu, in diesem ganzen Hineinwachsen in den Glauben spielt eine große Rolle, das Gebet und die Gebetserhörung. Wenn wir in der Jugendarbeit schon so Zeugnisabende gemacht haben, dass junge Menschen, die Erfahrungen mit dem lebendigen Gott gemacht haben, berichten sollten, wie sie Gott erlebt haben, dann ist mir es manchmal mulmig geworden, wie oft da Gebetserhörungen eine Rolle spielten. Ich habe mit Gott nicht gerechnet, aber einmal habe ich vom Chef den Schlüssel des Büros anvertraut bekommen, mit der Weisung, den ja nicht zu verlieren, und es war wie verhext. Am nächsten Morgen war der Schlüssel nicht da, und da habe ich zum ersten Mal in meinem Leben richtig gebetet: Lieber Gott, wenn es dich gibt, lass mich den Schlüssel finden. Und plötzlich war er da. Und seitdem rechne ich mit Gott. Verstehen Sie, so Geschichten. Dass ich manchmal die Sorge hatte, ja, ist denn unser Gott bloß ein Gott, der Gebete erhört? Es gibt doch auch das, dass er seinen Sohn Jesus Christus und die, die zu Jesus gehören wollen, ins Leiden führt. Aber es ist etwas dran in den ersten Gnadentagen, so hat es ja Zinzendorf gesagt, in den ersten Gnadentagen wird man von dem Lamm, vom Herrn Jesus, getragen. Wie wenn es eine Glaubensermutigung wäre. Und das sollten wir gar keinem nehmen. Man darf diese ersten Gebetserfahrungen machen. Aber dann ist es wichtig, dass wir weiterkommen und weitere Horizonte des Jesusglaubens entdecken. Ich habe am ersten Tag den afrikanischen Kirchenpräsident Samuel Odunaike zitiert, der gesagt hat, die Hauptaufgabe für die Christenheit weltweit heute ist das Festwerden, die Verwurzelung. Und dieser gleiche Odunaike hat uns gesagt, es ist eine Gefahr in der Christenheit, dass man Jesus bloß betrachtet as another kind of an hospital, als eine andere Art von einem Hospital. Billiger, rascher, wenn der andere zum Arzt muss, ins Krankenhaus, ich darf den Herrn Jesus anrufen, nimm meine Krankheit weg und er nimmt sie weg. Euer Vater weiß, was ihr bedürft. Und der Herr Jesus hat immer wieder gesagt, bittet, da soll nichts weggestrichen werden. Aber bei Jesus gibt es noch ganz andere Bereiche der Glaubenserfahrung. Und das gehört zum Weiterkommen, dass unser Christentum sich nicht erschöpft in Gebetserfahrungen oder nicht erschöpft in einer Vorstellung der Führung. Das treffen wir auch oft, bis hin zu den Todesanzeigen. Gott, der Herr, nahm unseren lieben Vater. Ich habe im Sterben meines Vaters gedacht, ob das Gott war. Man hat auch beim Sterben von Christen auch den Eindruck, manchmal, das hat der Feind getan, dass er uns diesen Zeugen der Wahrheit jetzt weggerissen hat, wo wir ihn brauchen. Woher wissen wir denn, dass das alles Gott getan hat? Wir stehen doch in einem Ringen zwischen Gott und Satan drin. Nicht, dass dieser Mensch vom Teufel geholt wurde, aber dass er der Christenheit Schläge beibringen darf, so wie Jesus für die Sünde der Welt gestorben ist. Es gibt eine gefährliche Vorstellung, als ob Gott das jetzt eben gerichtet hat, dass ich in der Prüfung durchgefallen bin und jetzt muss ich eben zurechtkommen. Dass gar kein Ringen mehr drin ist. Herr, jetzt bin ich allerdings an diesem Punkt, aber jetzt brauche ich ganz deine Gegenwart und sei und bleibe du bei mir. Verstehen Sie, es ist fast so ein fatalistisches, naja, jetzt bin ich eben da, jetzt kann ich nichts machen. Das Leben mit Gott hat viel weitere Horizonte, als wir oft denken. Nicht bloß Gebetserhörung, nicht bloß Führung. Und von diesen weiteren Horizonten wollen wir heute ein kleines Stückchen kennenlernen aus Römer 5. Römerbrief, da schreibt der Apostel Paulus in Kapitel 5: Nun wir denn sind gerecht geworden durch den Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch im Glauben Zugang zu dieser Gnade, darin wir stehen, und wir rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch der Trübsale, weil wir wissen, dass Trübsal Geduld bringt. Und jetzt könnten Sie weiterlesen, da wird etwas deutlich von den weiten Horizonten. Nun wir denn sind gerecht geworden durch den Glauben. Der Glaube an Jesus hat es mit der Frage der Gerechtigkeit zu tun. Das ist eine Grundfrage der Menschheit. Wenn Sie einmal hören, dass ein paar Menschen über Sie sagen, naja, was die sich geleistet haben im Umgang mit ihren Nachbarn und wie die ihre Großmutter da ins Altersheim gebracht haben, sofort sind sie da mit der Verteidigung. Die Großmutter wollte doch ins Altersheim. Was ist das für eine Unverschämtheit, über uns zu urteilen? Wir sind sofort darauf bedacht, unsere Gerechtigkeit zu verteidigen, stärker als die Franzosen die Maginot-Linie. Lesen Sie einmal eine der vielen Biografien auf unserem Büchermarkt, sind ja eine Fülle von Lebensbeschreibungen, Selbstdarstellungen. Die sind nervtötend bei all den schönen Geschichten, die drinstehen, im Normalfall. Weil immer bewiesen wird, ich habe damals mit dieser Entscheidung, die mir zwar die Regierung nicht abgenommen hat, aber letztlich doch recht gehabt, denn ich habe folgendes Gespräch vorher geführt gehabt. Im letzten Sommer las ich die Biografie von Trotzki, dem führenden Kommunisten, 20er und 30er Jahre. Das Buch kann man kaum weiterlesen, voll von Selbstrechtfertigung. Wenn man auf mich gehört hätte, dann wäre die Entwicklung anders gelaufen. Denn ich habe, obwohl niemand es hören wollte, die Entwicklung richtig beurteilt. Das ist menschlich, dass wir unsere Gerechtigkeit vor uns hertragen, wie ein großes Transparent, wie ein Spruchband, wie ein Plakat. Ich bin in Ordnung, wie nur alle so wären wie ich. Und das krallen wir in unseren Händen fest. Und wenn uns einer mal wirklich nachweisen sollte, dass, naja, doch nicht alles so ideal ist, dann sagen wir wie die Engländer, it could be worse, es könnte ja schlimmer sein, guck doch mal den an. Und diesen Ganoven und wie der in den Tag hineinlebt. So wie der Pharisäer im Tempel gesagt hat, ich danke dir Gott, dass ich nicht bin wie Diebe und Mörder oder wie dieser Zöllner. Das war bei dem ja echt, lieber Gott, ich danke dir, dass du mich ein bisschen höher gehoben hast. Wenn wir auf andere sehen, die tiefer stehen, da werden wir immer welche noch finden. Dieses Spielchen treiben sie sogar in unseren Landesgefängnissen. Zwar so stark, wie ich es nirgends erlebt habe. Da sagen, Herr Pastor, können Sie nicht dafür sorgen? Also, ich muss da mit, ich mag es kaum zu sagen, nicht mit einem Zusammenliegen der Zelle, der ist wegen so sexueller Delikte, und ich bin doch Betrüger, nicht? Ich habe bloß mit Geld zu tun gehabt, nicht? Aber muss mit so einem Schweinekerl zusammen sein. Jeder findet noch einen, der unter ihm steht. Oder von dem er wirklich den Eindruck hat, dass er unter ihm stehen könnte. Und das alles hört sehr schnell auf. Im Landesgefängnis und auch bei uns, wenn wir vor den Augen des unbestechlichen Richters stehen,
der sagt, wie steht's bei dir? Ich frage nicht nach den anderen, wie steht's bei dir? Wir machen uns normalerweise keine Vorstellung, wie es beim Richter ist. Als ich junger Gemeindepfarrer war, hatten wir mal eine Geschichte, da hat ein Betrüger sämtliche Pfarrämter da übers Ohr gehauen gehabt. Ist nicht schwierig, Pfarrämter kann man immer übers Ohr hauen. Und wir mussten dann Aussage machen vor dem Amtsgericht. Da saß bloß der Herr Amtsrichter, den wir auch noch kannten, war ein Gemeindeglied. Und ich sehe noch unseren Vikar im Ulmer Münster, den Vikar Maurer. Wie der Amtsrichter sagt, nun Aussage zur Person, wie ist Ihr Name und so weiter, drunterleite. Und jetzt sagen Sie mal, wie war denn das, als dieser Mann auftauchte? An was vom Wochentag war das? Das völlig blasse Gesicht unseres Vikars. Ja, jetzt weiß ich nicht mehr, war es ein Montag? Na, ich glaube, es war ein Wochenende. Ja, wann kam er denn? Vormittags oder Nachmittag? Ja, ich glaube, es war... Nein, es war wahrscheinlich... Verstehen Sie, wenn Sie mal gefragt werden, wie war denn das exakt? Da hört alles auf, was wir vorher so gut wussten, was uns klar schien, schon bei einem Amtsgerichtsrat. Mir geht's immer so, wenn hinter mir das Licht aufflammt, der Radarkontrolle bei Nacht. Ich war viel unterwegs, nicht? Und da fährt man schön durch Deutschland und denkt so, plus minus halte ich mich an die Geschwindigkeitsvorschriften. Aber wenn dann plötzlich so das helle Licht angeht bei Nacht und man nicht überzeugt ist, dass ein Nachtgewitter ist, sondern wirklich die Polizei, die jetzt Radarblitzaufnahme macht, da schauen Sie mit einem Blick schwind auf Ihre Geschwindigkeitsanzeiger. Vorher dachten Sie, ich habe mich an 50 Stundenkilometer im Stadtverkehr gehalten, aber dann, Mensch, ich war ja bei 70. Und da hilft's nichts, dass Sie sagen, die sollen doch zuerst mal die Raser mit ihren Porsche schnappen, die mit 90 durchzischen und durch alle Pfützen auch noch fahren, sondern dann bin ich dran. Und statt der vorgeschriebenen 50 bin ich 70 gefahren. Und was die Zeugen Gottes erzählen ist, ich bin endlich einmal aus allem Selbstbetrug herausgekommen vor die Augen Gottes. Im Alten Testament ein Jesaja, ein Jeremia, ein Hiskia, ein David. Herr, so du willst Sünden zurechnen, Herr, wer kann bestehen? Standen plötzlich vor den Augen Gottes. Es kann ja auch wohltuend sein, dass man sich nicht dauernd was vorlügen muss, sondern jetzt, wie steht's denn wirklich? Und dass wir in diesem Augenblick nicht mehr nach Menschen schielen dürfen, ach, da war noch ein anderer, der genauso schlecht war oder noch schlechter, und lieber Gott, wenn du verurteilen willst, dann geh mal zuerst an die anderen, sondern jetzt bin ich dran und darf auf einen schauen. Das ist mir von Gott zugelassen. Im Lied heißt es, der Glaub sieht Jesum Christum an. Sagen, lieber Gott, bei mir ist's hinten und vorne verloren. Aber ich gehöre zu diesem Jesus, in aller Schwachheit wollte ich zu dem in meinem Leben gehören. Und Vater, der ist am Kreuz für Sünde gestorben und der zahlt für mich. Wenn meine Kinder abends hier sitzen und sich ein Zitronenglas bestellen, gucken sie bloß zu mir mit langen Augen, ich verstehe den Blick, jetzt sind wieder 400 Lire fällig. Nicht, der kommt auf da hinten, der hat den Geldbeutel. Mag ein unangemessenes Bild sein, aber eins aus unserer Erfahrungswelt. Der Glaub sieht Jesu, Mann. Vater, ich habe nichts zu bringen, aber ich berufe mich auf diesen Jesus. Und brauche nicht aus meinem Leben zusammenzukratzen, was da eventuell an Gutem ist noch. Sondern er hat gelitten für mich. Und wenn ich meinen Mund nicht auftun kann, er spricht für mich. Wir sind gerecht geworden durch den Glauben. Weil es Jesus gibt. Ich weiß gar nicht, ob viele Christen das begriffen haben, diese Wohltat, wir können einmal vor Gott auftreten. Paul Gerhardt hat es vielleicht am schönsten gesagt. Kein Unheil mich erschrecket, kein Urteil mich betrübt, weil mich mit Flügeln decket mein Heiland, der mich liebt. Ich kann nicht mehr von Gott verdammt werden. Ich bin gerecht, weil ich zu Jesus gehöre. Was das bedeutet, werden wir erst in der Ewigkeit am jüngsten Tag einmal erfahren. Wenn wir so, noch ganz anders als mein Sohn hinüberblickt auf mich, auf Jesus schauen, jetzt sprich du, jetzt muss wahr werden, was meines Lebens Hoffnung war, dass du jetzt eintrittst. Und der Vater sagt, es ist in Ordnung, du bist recht. Das heißt ja Gerechtigkeit, dass Gott in Ewigkeit und vollgültig sagt, du bist mir recht, weil du zu Jesus gehörst. So wie der Vater mit großer Freude auf Jesus geschaut hat, das ist mein lieber Sohn, an dem habe ich Freude, Wohlgefallen. So wird es Gott einmal zu uns sagen mit unserem Leben, das doch eigentlich bloß ein Fragment ist, ein Torso mit so vielen Fehlern. Du bist mir recht. An dir habe ich Freude, weil du zu Jesus gehörst. Gerechtigkeit, ein ganz großer, wichtiger Bereich. Wenn wir denn sind gerecht geworden durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott. Je länger ich in der Seelsorge bin, desto mehr bin ich erschrocken, wie viel Friedlosigkeit da ist. Da sind Eltern mit 3 Kindern. Es meldet sich das 4. an. Verzweiflung. Das wollten wir doch gar nicht mehr. Schaffen wir denn das? Unsere Nerven sind doch schon mit den 3 strapaziert und wir können unseren Kindern auch geistig gar nichts mitgeben. Geistlich und jetzt noch ein 4. Und dann ist das 4. Kind mongoloid. Und die Eltern kommen aus der Not nicht heraus. Damit hat uns Gott gestraft, weil wir uns auf das Kind nicht gefreut haben. Ist denn das unsere Lage, dass wir dauernd das Genick einziehen müssen? Wann straft mich Gott für irgendetwas? Wann kriege ich Prügel für das und für jedes vergessen? Und dass ich damals ihm weggelaufen bin, wann kriege ich meine Prügel? Das gibt's im Krieg. Im letzten Krieg gab es die V1 und die V2, Abkürzung für Vergeltungswaffe 1, Vergeltungswaffe 2. Für die Luftangriff über Deutschland wurde Vergeltung geübt, jetzt kriegt ihr's wieder zurück. Wenn Kriegszustand Spannung ist, dann gibt es Geiselnahme, Olympiade, die Israelis, die gefangen wurden als Geiseln und jetzt haben wir das Pfand und dafür zahlt ihr uns das und das. Wir lassen die nicht eher frei, bis nicht. Das ist doch oft unsere Vorstellung, dass wir entweder sagen, womit habe ich das verdient, dass ich jetzt gerade krank geworden bin? Vorstellung, womit habe ich es verdient? Lieber Gott, ich war doch so anständig, du hast deine Strafe offenbar einem Falschen ausgezahlt. Ich bin doch jetzt noch gar nicht dran. Aber Strafe ist es irgendwo, bloß ich habe es nicht verdient. Oder Gott will mich drücken, wie so eine Geiselnahme, wenn er mir jetzt diesen Klotz ans Bein gibt. Und aus dieser Angst heraus will der Apostel Paulus im Auftrag Jesu führen und sagen, wir haben doch Frieden mit Gott. Der macht doch keine Vergeltungswaffen. Der macht doch bei euch keine Geiselnahme. Das kann sein, dass in euer Leben manches Schwere hineingeordnet ist. So war Jesus sehr viel Schweres tragen musste und seine Nachfolger das Kreuz tragen müssen. Aber das ist doch keine Bestrafung. Ihr Brüder, achtet es für eitel Freude, wenn ihr in Anfechtung fallt. Das ist doch ein Zeichen, dass ihr in der Nachfolge Jesu seid. Christen müssten das Schwere, das ins Leben hineingeordnet ist, nicht mit eingezogenem Genick nehmen, wofür werde ich bestraft, sondern auch ein Zeichen, dass ich zu Jesus gehöre, zum leidenden Jesus. Wir sind doch im Frieden mit Gott. Wir werden doch nicht bestraft. Gott zahlt doch nicht heim für Leute, die mit ihm verbunden sind. Merken Sie, was das für eine Entlastung sein kann, wenn wir mit Paulus sprechen könnten. Ich lebe im Frieden mit Gott. Ihm wurde vorgehalten, das will ein Apostel sein. Und der muss, wer weiß was, angestellt haben, wenn Gott ihn durch Gefängnis führt und durch Misserfolge. Der kann doch nicht wirklich zu Jesus gehören. Der wird doch von Gott bestraft. Nein, sagt der Paulus. Ihr wollt schon regieren, ihr Korinther. Ihr wollt herrschen. Und ich bin in der Nachfolge des leidenden Jesus. Ich erstatte, was noch fehlt an den Leiden Christi. Aber ich werde auch nicht von Jesus bestraft. Ich bin im Frieden mit Gott. Ich möchte mir das wünschen, wenn einmal die herben und bitteren Tage des Leidens kommen, dass ich nicht an Gott irre werde und denke, ich habe ihn gegen mich. Nein, ich bin im Frieden mit Gott. Mich bestraft er nicht, sondern wenn er ins Leiden führt, geht er mit mir ins Leiden hinein. Ein dritter wichtiger Begriff noch. Nun wir denn gerecht geworden sind durch den Glauben. Schönste Beispiel, was Glaube ist, steht in den vorausgehenden Versen des 4. Kapitels vom Vater des Glaubens Abraham. Der war ja beinahe 100 Jahre alt und damals hat man nicht nach Mondjahren gerechnet, sondern der war 100 Jahre alt und seine Frau beinahe 90 Jahre alt. Das waren Greise und hatten keinen Sohn und da hat Gott gesagt, und jetzt fange ich mit euch an und will euch einen Erben geben und aus euch soll ein Volk werden. Verstehen Sie, wir sprechen heute so oft von der modernen naturwissenschaftlichen Welterklärung. So viel hat Abraham damals schon von Naturwissenschaft verstanden, dass eine Frau mit 90 Jahren kein Kind mehr kriegt und er mit 100 Jahren kein Kind mehr zeugen kann. Deshalb hat die Sarah ja auch gelacht und hat gesagt, nein, ist eigentlich nicht möglich. Und da heißt es hier, Kapitel 4, ab Vers 17, er hat geglaubt, der Abraham, dem, der lebendig macht, Tote, und ruft dem, was nicht ist, dass es sei. Und er hat geglaubt auf Hoffnung, als nichts zu hoffen war, auf dass er würde ein Vater vieler Völker. Und er wurde nicht schwach im Glauben. Jetzt die herrlichste Stelle. Er sah nicht an seinen eigenen Leib, welcher schon erstorben war, weil er fast 100-jährig war. Er sah auch nicht den erstorbenen Leib der Sarah an. Er zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde stark im Glauben und gab Gott die Ehre und wusste aufs Allergewisseste, was Gott verheißt, das kann er auch tun. Er sah nicht an seinen erstorbenen Leib. Damals gab es noch keine Spiegel, aber wenn er über einem Teich stand und da sich sein Bild spiegelte, seine greisenhafte Züge, seine verfallende Gestalt, hat er weggeguckt. Das soll mir keine Anfechtung sein, Gott kann aus mir, Papagreis, noch etwas machen. Und wenn wir die Schlammspur unseres Lebens sehen, dass wir bewusst wegsehen und sagen, nein, Gott wird aus mir etwas machen zur Ehre seines Reiches. Das hat er zugesagt und das wird er tun. Es wird einmal über meinem Leben das große Lob Gottes ausbrechen. Man kann auch dauernd in sein eigenes Leben zurücksehen, wie viel schon falsch gelaufen ist. wie vielen Menschen wir wehgetan haben, dass wir nie mehr korrigieren können. Und dann schwermütig werden, im Glauben schwermütig aus mir wird nichts, ich bin nichts, es hat keinen Wert. Glaube heißt, dass ich da wegsehe. Und das ist nicht unehrlich, sondern ich gebe Gott die Ehre, du kannst bis in die Ewigkeit hinein selbst diese Geschichten in Ordnung bringen. Und wenn ich dir diese Schuld gebe, dann kannst du diese Schuld in Ewigkeit gut machen. Bewusst wegsehen auch von dem, was uns belastet an Unglaube und Versagen und wissen aufs Allergewisseste, wenn Gott uns verheißt, dass wir einmal seine Söhne und Töchter sein werden, mit Wohlgefallen angenommen, das gilt auch mir. Wegsehen von unseren Schwächen, von unseren Begrenztheiten, wegsehen auch von den Zweifeln, die beim einen stärker sein können als beim anderen, und wissen aufs Allergewisseste, er ist unser Herr Jesus Christus, um unserer Sünde willen dahingegeben. Wenn meinem Leben Sünde ist, dann ist er dafür zuständig, dass das in Ewigkeit in Ordnung kommt. Und um der Gerechtigkeit willen auferweckt, wir haben einen lebendigen Jesus, dass aus mir noch einmal bis in Ewigkeit etwas gemacht wird zum Lob Gottes. Glaube ist auch Wegsehen von meiner Schwäche, von meiner Begrenztheit, von meiner Schuld. Nicht dauernd sich da einbuddeln. Es gibt einen christlichen Wahrheitsfanatismus, der sagt, oh ja, ich kann nichts und ich habe so viel falsch gemacht und ich bin so begrenzt und ich verstehe das nicht. Es gehört ja heute fast dazu, dass man sagt, ja, wir verstehen die Bibel nicht und wir haben so Zweifel und man kann so schwer Christ sein im modernen Zeitalter. Jetzt guck mal weg und rechne mit einem lebendigen Jesus. Bewusstes Wegsehen. Aber das eigentliche Tor zu dem, was uns an diesem Text das Wichtigste sein soll, wird dann mit den folgenden Versen gesagt. Wir rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Und wir rühmen uns der Trübsale, weil wir wissen, dass Trübsal Geduld bringt. Du hast diese zwei Gedanken noch kurz. Einmal A, wir rühmen uns der zukünftigen Herrlichkeit. Es gibt ja viele Leute, die mit Recht fragen, was habt ihr Christen denn mehr als wir? Ihr seid doch auch nicht besser, ihr seid nicht bewahrt von Krankheit, ihr habt Schwermut, ihr habt die genau gleichen Schwierigkeiten im Leben, die gleichen Sorgen. Was hilft denn euch, euer Jesus? Und dann sind wir oft dabei, so ein bisschen zusammenzukratzen, was da noch da ist. Ein Mitarbeiter in der Jugendarbeit hat gesagt, ja, also wenn man es alles zusammenrechnet, bleibt doch noch ein kleiner Pluspunkt, den man bei Jesus hat. Das wäre schlimm, wenn es bloß ein kleiner Pluspunkt wäre. Paulus sagt, dann wären wir die allerelendesten und Menschen, wenn wir bloß in diesem Leben auf Jesus hoffen würden. Wir rühmen uns der zukünftigen Herrlichkeit. All das, was hier gesagt ist mit dem Glauben, dem Frieden mit Gott, das wird erst offenkundig, wenn wir einmal vor Gott stehen werden. Hier haben wir es nur im großen Erwarten, in der Hoffnung, dass das einmal Wirklichkeit werden wird. Wir rühmen uns, dass Gott uns bis ins Körperliche hinein neu schaffen wird, Jesus gleich machen wird. Wir rühmen uns, dass einmal in der Ewigkeit Gottes die vollendete Gemeinschaft sein wird. Wir sind doch jetzt das große Hospital als Kirche. Christen sind armselig. Ich warte einmal drauf, dass eine, wie der Hiller sagt, vollendete Gemeinde ihren König grüßt, wo alle Schwachheit von der Gemeinde Jesu abgefallen sein wird. Das ist Trost aufs Jenseits. Nicht billige Jenseitsvertröstung, aber Jenseitsvertröstung. Wir rühmen uns der kommenden Herrlichkeit. als der Apostel Paulus nach Europa kam, nach der kurzen Station Philippi, dann in Saloniki, in Thessalonik predigte, da muss er offenbar nicht gesprochen haben von dem, was Gott in der Schöpfung gemacht hat und nicht viel vom Leben Jesu, sondern bloß, was kommen wird, wenn der Herr Jesus wiederkommen wird. Die kommende Herrlichkeit Jesu so groß den Thessalonichern vor Augen gemalt haben, dass als nach seinem Weggehen ein paar gestorben waren, das große Problem war, ja, was ist jetzt mit denen, die gestorben sind, wenn die es nicht mehr miterleben, wenn Jesus kommt? Und da hat Paulus ihnen gesagt, die werden auch dabei sein, die wird er aus dem Grab holen. Aber merken Sie, der hat sich ganz konzentriert, das ist die eigentlich christliche Botschaft, dass wir einmal im vollendeten Königreich Jesu sein werden, wenn kein Leid und kein Geschrei mehr sein wird und kein Schmerz. Wenn Jesus einmal die Welt so neu schaffen wird, wie Gott sie eigentlich gedacht hat. Wenn wir so sein werden, wie uns die Liebe Jesu schaffen wird. Wir rühmen uns der zukünftigen Herrlichkeit. Tun wir das eigentlich? Wenn wir an einem Krankenbett sind, wo der Kranke weiß, ich bin sterbenskrank, es geht dem Tod zu, und wir wissen es noch besser und der Arzt weiß auch, was sagen wir da? Sagen wir bitten, dass der Herr Jesus dich durchbringen wird und mit ein bisschen Trost worden, wollen wir ihm weiterhelfen? Ich habe neulich einen Brief gelesen eines meiner Vorväter. Ich will jetzt nicht von der Großmutter reden, ich hat es geheißen, ich hätte so viel von der Großmutter gesprochen. Ich spreche vom Urgroßvater diesmal. Der hat einer sterbenden Base geschrieben, ich höre, du bist schwer krank. Ich denke oft an dich in der Fürbitte und ich bitte dich, wenn du zu unserem hohen Herrn und Heiland kommen wirst, dass du ihm meine besten Grüße überbringst. Ich werde gerne nachkommen. Verstehen Sie? Da ist ein Kranker getröstet. Ich darf ja noch rascher als der andere zum Herrn Jesus. Wir rühmen uns der kommenden Herrlichkeit. Wir müssten vielmehr auch unseren gegenseitigen Trost auf das abstellen. Überlegen, wie wir in unserem Jahrhundert das sagen können. Und rühmen uns auch der Trübsal, das ist B, weil wir wissen, dass Trübsal Geduld bringt. Der Apostel Paulus sagt nicht, nach ein bisschen Nacht kommt auch wieder Sonne, nach jedem November kommt wieder ein Mai und der Herr Jesus kann uns auch wieder Neues ins Leben hineinschenken. Nein, in der Trübsal gibt es Gottes Stärkungen. Das wissen wir seit dem Garten Gethsemane, wo unser Herr Jesus da lag, voll Zittern, meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Der Herr Jesus. Er fing an zu zittern und zu zagen. Der Herr Jesus. Und der Schweiß ist ihm heruntergetroffen, wie wenn er eine klaffende Stirnwunde gehabt hätte. Vor totaler Erschöpfung. Vater, muss das sein. Da erschien ihm ein Engel und stärkte ihn. Seit diesem Zeitpunkt wissen wir, dass es mitten in der Trübsal Gottes Stärkungen gibt. Und das ist das, was uns die Mitchristen, die in der Not sind, bezeugen. Am Gemeindetag hat ja diese junge russische Christin, die jetzt bei uns im Westen lebt, ein Wort verlesen, das 3 Wochen vorher uns original über einen Mittelsmann in Moskau übergeben wurde von der Christenheit Russlands. Wir sind im Leiden, aber wir erfahren auch die Gegenwart Gottes. Nicht das Leiden wird einmal vorübergehen. Wir sind gewiss, dass Gott auch einmal Pause geben wird, sondern mitten im Leiden ist Jesus da. Es gibt Stärkungen, Glaubenshilfen. Wenn ich mit unseren Brüdern vom thüringischen und sächsischen Jugendwerk oft zusammen war, Leuten aus der DDR, mit all der Beschränkung ihrer Arbeit, dass wenn einer sich als Mitarbeiter in der Jugendarbeit bekennt, dass er keine Chance des Studiums hat, keine Chance fürs Abitur, begabte junge Leute gehandicapt sind, Aber die strahlen da sind und sagen, unser Gott gibt uns so viel Kräftigungen und Stärkungen. Johannes Busch hat es einmal so gesagt, und wenn wir Nächte für unseren Herrn unterwegs sind und unser Leben aufs Spiel setzen, hat unser Gott doch so viel herrliche Stärkungen für uns bereit, dass ich tausendmal lieber auf der Seite der Kämpfer Gottes stehen möchte, als dass ich um der eigenen Bequemlichkeit willen auf die Gaben Gottes verzichten möchte. So gebt dem Frieden gute Nacht, weil Gott den Kampf befohlen, er wird uns mitten aus der Schlacht in seinen Frieden holen. Seiner Auslegung über Abraham. Wir wissen, Trübsal bringt's. Die jungen Leute sagen heute, das bringt's oder das bringt's nicht. Nicht? Gleicher Ausdruck, so aktuell ist die Bibel. Trübsal bringt Geduld. Unser Gott sorgt dafür, dass wir mitten im Leiden etwas bekommen. Und damit sind wir am Ausgangspunkt. Wir haben gesagt, aufpassen, dass unser Christentum nicht bloß beschränkt wird auf die enge Erfahrung, Gott erhört Gebet und führt mich aus der Not heraus und lässt mich meinen Schlüssel wieder finden. Es gibt auch das, das Trübsal, das ganz anderes wirkt, dass wir da Gottes Stärkungen erfahren, seine Gegenwart glaubensstärkend begreifen. Trübsal bringt Geduld. Diesen kleinen Ausblick wollte ich heute uns von Paulus sagen lassen. Im Bereich des Glaubens gibt es nicht bloß Führung, Gebetserhörung, Gerechtigkeit im Glauben, Frieden mit Gott, Glaube. Er sah nicht an seinen erstorbenen Leib, sondern sah auf das, was die Verheißung Gottes wirken kann. Wir rühmen uns der zukünftigen Herrlichkeit. Beim Theater können Sie eine große Bühne auch ganz verengen, dass man da bloß ein Zimmer sieht. Und nächste Szene ist, dass die Vorhänge und Kulissen ganz weit zurückgeschoben sind und man ist in einer Landschaft drin und da hinten ist die Sonne und sind Wolken. Diesen Dienst will uns immer wieder die Bibel tun, wenn unser Glaube so eng wird, weiterkommen, dass wir die großen Horizonte des Glaubens entdecken.